betrachtest es den Berg aus Formularen. Jede Zeile füllt sich langsam und die Wut steigt ganz klar. Ein Gründer voller Träume, doch sie stehlen deine Zeit. Mit jedem Stempeljahr wächst der Frust und die Dunkelheit. Oh, Finanzamt, ihr seid erschrecken. Die Bürokratie, ich will nur verstecken. Doch meine Träume lass ich nicht ersticken. Ich kämpfe weiter, lass mich nicht picken. Scheiß Bürokratie, Franken Murphy, please.
Hallöchen.
Hallöchen zur heutigen Folge.
Eine Folge, wo man wahrscheinlich erstmal den Titel sieht und denkt, nee, die höre ich mir nicht an. Deswegen schon mal. Also wäre mir zumindest so gegangen. Also dieses Behörden- und Bürokratie-Thema ist was, wovor ich extrem Respekt gehabt habe, aber auch wirklich auch aktiv vermieden habe, mich damit zu beschäftigen, weil es mich.
Ich hätte nämlich gesagt, genau andersrum, ne? Weil ich sag mal so, gerade gibt ja Studien, auch die KfW hat ja immer so diesen Gründungsmonitor und da ist ja gerade immer, dass das so eins der größten Ängste und Hürden sind, ist vor allem die Bürokratie. Ne? Also die Angst vor der Bürokratie oder was falsch zu machen, ist ja so das Gründerthema quasi, ne? Also vor allen Dingen am Anfang, ne? Was die Angst angeht, jetzt neben mal Produkt und was kann ich alles so Schönes machen und mein Herzensbusiness aufbauen. Aber so die Angst vor der Bürokratie ist auch wirklich was sehr Dominantes.
Ja, klar. Aber du weißt ja, wie das ist mit Ängsten, ne? Also jemand, der zum Beispiel Angst hat, ins Minus zu rutschen, in den Dispo zu kommen im Konto oder so, der wird ja auch sein Konto nie angucken und wird immer Schiss haben, sich da im Konto einzuloggen. Oder jemand, der Zahnarztangst hat, wird sich natürlich ungern damit beschäftigen, wie man Zahnarztangst besiegt und so. Und ich denke, ähnlich verhält sich es ein bisschen mit dem Bürokratie-Thema. Das ist was einem halt Respekt einflößt. Man hat Angst davor und diesen Schritt zu gehen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist erstmal ein Widerstand. Deswegen an der Stelle auf jeden Fall Glückwunsch an dich, der das gerade hört. Du hast anscheinend den Mut gefasst, dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und das ist, glaube ich, schon auch der erste wichtige Schritt, den man da gehen kann.
Genau, Bürokratiephobie.
Bürokratiephobie.
Bürophobie. Bürophobie.
Bürophobie. Ja, haben okay, die meisten auch dieses Selbstständige.
Bürophobie, sehr schön. Deswegen gibt es ja auch in der heutigen Folge die knallharte Konfrontationstherapie. Um letztendlich diese Ängste abzubauen. Beziehungsweise geht's darum, ne, ich bin jetzt seit über 15 Jahren in diesem Game. Ich bin selbstständig und berate und coache halt Gründer, die genau diese Ängste ja haben. Letztens hat auch wieder eine gesagt, oh, ich brauche da unbedingt Hilfe, weil man hat ja immer das Gefühl, wenn man da was falsch macht, dann landet man im Knast so, ne? Also das ist so wirklich so O-Ton. Und da denke ich mir so, oh nein. Also natürlich ist es so, dass man da gucken muss, dass man jetzt nicht alles total versemmelt. Und natürlich ist es so, dass da durchaus natürlich Probleme, Strafen und so weiter entstehen können. Aber man sollte jetzt nicht denken, wenn man in so einem Gründungsprozess ist, dass wenn man jetzt was falsch macht, dass man dann sofort in den Knast kommt. Aber das fand ich so schön, dass sie das so ausgedrückt hat, einfach so. Es kam so aus hier heraus, so, ne? So, oh Gott, ey, komm ich in den Knast bestimmt dann so, ne? Ja, also die Vorstellung, wenn man sich in Deutschland, muss man sich mal reinziehen, dass wir schon so weit sind in Deutschland, Gründerland Deutschland, dass wenn jemand vorhat, zu gründen, dass er eigentlich denkt, ich werde jetzt ein Verbrecher. Von dem emotionalen Gefühlsdasein so. Ey, ich mache mich selbstständig so, ich werde jetzt zum professionellen Gauner.
Ja, ist aber schon so, ne? Man kennt ja auch die Strafen so, die es in unserem Land so für Steuerhinterziehung und so gibt. Die klar, ja durchaus, sagen viele zumindest, unverhältnismäßig hoch sind jetzt gegenüber auch anderen Straftaten oder so. Und das flößt einem natürlich dann schon Respekt ein, wenn man das so merkt. Und man will das ja ordentlich machen und man will ja Steuern zahlen. Und man hat halt vielleicht Angst, dass der Staat oder die Behörden denken, man würde Steuern hinterziehen. Nur weil man was verballert hat oder weil man was verplant hat, ne?
Ja, also Fazit, natürlich ist es so, also wir wollen ein bisschen die Angst nehmen, ne? Wir wollen damit ein bisschen konfrontieren, wir wollen ein paar Tipps geben aus den vielen Jahren, wo wir vielleicht auch ein paar Storys hier natürlich euch nahe bringen und auch ein paar persönliche Erlebnisse, wo mir auch schon mal definitiv der Stift ging. Und aber ich will auch ein bisschen damit aufräumen, beziehungsweise was ein grundsätzlicher Ansatz ist, in Deutschland auch mit Behörden umzugehen. Ja, vielleicht fange ich tatsächlich mal mit einer Story tatsächlich mal an. Und zwar meine erste Gründung, die war ja eine private Musikschule für Rock-Pop. Und da ist es so Usus in Deutschland, dass man sich bezüglich der Umsatzsteuer befreien lassen kann. Da gibt es ja so verschiedene Möglichkeiten, ne? Kleinunternehmerregelung und Co., aber darum geht es jetzt gar nicht, sondern wenn du in einer Musikschule bist und wirklich qualifizierte Lehrer hast, die studiert haben und so weiter, dann kannst du dich tatsächlich als private Bildungseinrichtung in Deutschland von der Umsatzsteuer befreien lassen, also dass man dann letztendlich dann als private Bildungseinrichtung gilt, weil man ja auf den Beruf des Musikers letztendlich hin ausbildet. Ne? Wir hatten auch einige Schüler, die dann entsprechend die Aufnahme für ein Studium letztendlich dann bei uns vorbereitet haben und so weiter. Ja. Und dann war es so, dass ich diese Umsatzsteuerbefreiung tatsächlich beantragt hatte. Das ist auch alles durchgegangen und dann war ich, aber meine Musikschule war noch nicht offen, aber ich hing in meiner Musikschule, oder ich weiß nicht, vielleicht war sie auch schon offen. Auf jeden Fall war es vormittags und da waren noch keine Schüler da. Ich habe noch irgendwie in meiner Musikschule da abgehangen und rumgebastelt. Und dann hat es auf einmal aggressiv an der Tür geklopft, geschellt und dann habe ich aufgemacht und dann habe ich sofort so zwei Typen gesehen, die mir mit so einem Ausweis, den Ausweis unter die Nase gehalten haben, dass sie vom Finanzamt Außendienstmitarbeiter sind, ja, und dann dachte ich schon so, oh Gott, ey, da dachte ich auch so, was passiert jetzt, ey, verhaften die mich jetzt oder was, ne? Und die sahen auch echt nicht nett aus, muss ich tatsächlich auch sagen. Und dann haben die mir gesagt, dass ich ja jetzt hier neu bin und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen, auf jeden Fall, ja doch, dass ich halt umsatzsteuerfrei gemeldet bin. Aber mein Steuerberater damals, die Steuerberaterkanzlei, hatte wohl vergessen, diese Umsatzsteuerbefreiung, dieses Blatt, was ich dann von der Bezirksregierung bekommen hatte, dass ich halt umsatzsteuerfrei bin, an das Finanzamt weiterzuleiten. Dass sie das quasi hinterlegt haben. So. Und die Jungs wollten dann sofort Dokumente sehen. Und dann da habe ich diese Dokumente halt rausgesucht, die ich ja zum Glück dann auch in der Musikschule dann direkt da vor Ort hatte, habe die denen dann kopiert und dann waren die plötzlich auch ganz freundlich und sind damit wieder abgezischt und dann habe ich auch nie wieder was von denen gehört. Aber das war schon auch so eine Story, so eigentlich nichts falsch gemacht, ne? Und dann klingelt's und klopft's an der Tür und dann siehst du so zwei Jungs und die sind da tatsächlich erstmal nicht so lustig. Also ich muss schon zugeben, ich habe auch so meine Momente gehabt, wo mir echt der Stift ging und wo ich auch echt Schiss hatte, was ist jetzt, wenn ich diese Dokumente halt nicht gehabt hätte, so, ne? Ganz klar. Aber das ist auch was, da ist man auch schnell eingeschüchtert so als Gründer, ne, muss man sagen, wenn man so neu ist. Heutzutage, so nach den Jahren, würde ich mich von solchen Jungs überhaupt nicht mehr so einschüchtern lassen. Ja. Und dann, weil ich halt auch weiß, ja, mein Gott, die sind jetzt da, die machen jetzt ein bisschen Pressure oder die wollen irgendwas haben. Aber auf der anderen Seite ist halt auch vieles klärbar und auch später noch klärbar, ohne dass du sofort irgendwie abgeführt und in den Knast gesteckt wirst, so, ne? Klar. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall so eine anfängliche Erfahrung, so als anständiger, angehender Gründer alles richtig gemacht. Und ich hatte ja nun mal diese fucking Bescheinigung ja auch. Ja, und dann ist da so ein kleiner Fehler halt nur passiert bei einer Steuerberaterkanzlei bei meiner ersten und die haben das halt irgendwie vergessen weiterzuleiten. Dann habe ich auch gesagt, ey, ja, Leute, danke. Das war schon, da hatte ich dann schon mal ein bisschen Puls bekommen. Genau.
Ja, aber da kann man ja schon direkt irgendwie viele Lehren draus ziehen, um im Vorhinein auch dieser Angst so ein bisschen zu begegnen, weil du ja gesagt hattest, du hattest es zum Glück griffbereit. Und das ist wirklich so der erste Tipp, den ich aus meiner Erfahrung geben kann, als jemand, der wirklich ziemlich unorganisiert ist, sich dennoch zu zwingen, gerade diese Sachen, ich muss zugeben, privat mache ich das nicht, und bin super dankbar, dass ich da meine Frau habe, die mir da hilft. Aber in der Selbstständigkeit habe ich da wirklich akribisch immer geguckt, dass ich alle Briefe und alle Scheine und allen Schriftverkehr und so organisiert an einem Ort strukturiert so hatte, dass ich alles wiedergefunden habe. Ja, genau. Und das ist eben super wichtig, die Dinge einfach parat zu haben, wenn sie jemand sehen will. Und das nimmt einem unglaublich viel Angst, wenn man weiß, ja, ist alles da. Ich weiß, wo das ist. Ja. Und die Angst entsteht dann, wenn man nicht mehr weiß, scheiße, da war was. Aber wo habe ich jetzt das? Habe ich das weggeworfen? Ja oder nein? Also man muss immer genau wissen, was hat man mit diesem Schreiben getan. Mhm. Und das am besten auch irgendwie dokumentieren. Ne?
Genau. Also, sollen wir mal, ich sag mal so, ich habe auch noch eine andere Story auf Lager mit dem Bauamt. Das betrifft auch die Musikschule. Und dann können wir ja mal danach so ein bisschen hingehen und mal sagen, was sind denn eigentlich so die Lernen daraus, beziehungsweise was erkennt man daraus eigentlich auch? Mhm. Und dann können wir auch mal da ein bisschen hingehen, wenn du Hörerin jetzt auch vorhast und diese Angst hast, und dann geben wir gleich auch nochmal ein paar Tipps, wie so Behörden generell ein bisschen funktionieren und wie man sich da auch gegenüber verhält, gegenüber so einer Behörde, und was man vor allen Dingen tun kann, wenn man damit man auch das Gefühl nicht wirklich hat, ich komme in den Knast. Aber ich wollte halt nur mal erzählen, ich kenne dieses Gefühl auf jeden Fall zu gut. Und das ist, glaube ich, auch mal wichtig. Ne? Auch heutzutage definitiv, obwohl ich so erfahren bin und ich habe so viel Behördenerfahrung, ich habe überhaupt keinen Schiss, aber wenn trotzdem so ein Brief, habe ich, glaube ich, auch schon mal erzählt, wenn dann halt der Brief trotzdem für eine Betriebsprüfung, was ein völlig normaler Finanzamt-Betriebsprüfungsakt ist, jedes Unternehmen muss überprüft werden. Also du, wenn du selbstständig bist, dann kommen diese Briefe, dass du eine Betriebsprüfung halt hast. Ja, mhm. Die kommen meistens leider erst, das ist das Problem, ein paar Jahre nach der Gründung das erste Mal. Ich weiß nicht, die erste Betriebsprüfung hatte ich, glaube ich, nach fünf, sechs Jahren. Ich glaube auch jetzt, ich hatte ja letztens erst noch, ich glaube dieses Jahr, diesen Jahres war das, diesen Anfang diesen Jahres, 24, hatte ich noch eine Betriebsprüfung meiner Musikschule quasi 16 bis 2018. Ich meine, wir haben 24, ne? Die Musikschule, muss man mir vorstellen, die habe ich schon vor sechs Jahren verkauft. Die ist schon so aus meinem Kopf raus quasi. Und dann kommt nochmal so ein Brief, Betriebsprüfung. Da denkt man so, was wollen? Nee, ist ganz normal. Die hängen hinterher, die sind nicht aktuell. Das heißt, solche Betriebsprüfungen, du fängst an mit deiner Selbstständigkeit und dann kommen die so, weiß ich nicht, 4, 5, 6 Jahre später kommt da mal so eine erste Betriebsprüfung rein. Ne? Und da denkt man natürlich... Wie gesagt, immer noch so, oh Gott, Betriebsprüfung, was ist, wenn die irgendwas finden und so weiter, ne? Aber sage ich auch noch später was dazu, ist eigentlich im Grunde genommen ist das Bullshit.
Ja, ich kenne das auch. Ich hatte ja auch mal diese BAFA-Förderung, als ich selbstständig war, und das war ja tatsächlich in der Zusammenarbeit mit dir, dass ich eine Förderung bekommen habe, eine staatliche, dass ich das Gründungscoaching bei dir in Anspruch nehmen konnte. Mhm. Und da war das nämlich auch so. Da kamen dann irgendwie so ein paar Monate später, kamen dann so zwei Mädels, die bei mir zu Hause geklingelt haben. Und haben dann sich wirklich so umgeschaut bei mir zu Hause. Ich dachte, was geht denn hier ab? Also dann so, ach ja, hier arbeiten Sie, okay, alles klar, zeigen Sie mal. Haben Sie die Unterlagen zufällig da zum BAFA-Thema? Und dann gibst du denen so den Ordner und man sitzt so zusammen am Esstisch, macht denen so einen Kaffee und die blättern da halt diesen Ordner durch und du sitzt krass, so ja. Da und denkst dir natürlich, okay.
Ja, ich erinnere mich da noch dran, dass tatsächlich dass die dann echt damals angefangen haben, ja, Stichproben zu machen, ne? Und das finde ich auch okay, weil es wurde so viel, gerade mit diesem BAFA-Thema, gerade auch Corona dann, da gab es ja bestimmte extra Förderprogramme. Ja, und da ist so viel Betrug mit passiert, dass halt letztendlich überhaupt nicht anständig beraten wurde und so weiter. Und vorher, ganz ehrlich, ich als anständiger Berater, der viel auch mit dem BAFA-Amt zu tun hatte, mir war das recht, sollen sie doch prüfen, sollen sie sich die Unterlagen angucken, ist doch gut. Und wenn da die Leute, die wirklich da nur Fördergelder abgreifen, dann dabei auffliegen, umso besser, habe ich nie ein Problem gehabt. Also das finde ich auch ehrlich gesagt immer richtig und immer gut. Und so ist es letztendlich auch bei Betriebsprüfungen auf. Wenn man die Dinge nach bestem Gewissen und so weiter macht und im besten Fall natürlich auch mit dem Steuerberater, dann sind die Dinge, die da aufkommen, klärbar. Ja? Also von daher, ja? Und kommt nicht gleich einer und dann verhaftet dich oder so. Aber wie gesagt, ein bisschen habe ich dieses Gefühl immer noch, wenn so ein Brief reinkommt, so, ne? Aber es ist völlig normal, ist völlig normaler Act. Das passiert auch heutzutage weitestgehend digital, Betriebsprüfungen, ja. Also, dass Informationen vom Steuerberater im besten Fall halt digital erstmal zur Verfügung gestellt werden. Dann gibt es da bestimmte Programme, Querprüfungen und so weiter. Und also es ist heutzutage nicht mehr so oft, dass die Jungs dann wirklich anrücken. Wie mein Vater früher noch so, ne? Die hatten dann, ich weiß noch, der hat im Controlling gearbeitet und dann war es immer so im Januar, Februar, jedes Jahr kamen dann die Betriebsprüfer ins Haus und haben dann da ein, zwei Wochen gesessen und haben dann Ordner und Unterlagen gefordert und das alles, das ist ja heutzutage auch weitestgehend digitalisiert tatsächlich. Gut. Achso, eine Story wollte ich noch erzählen, genau. habe ich dann auch für meine Musikschule, habe ich damals eine Immobilie natürlich gesucht. Ist gar nicht so einfach natürlich, wenn man eine Gewerbeimmobilie sucht, wo man auch ein bisschen Krach machen kann, Bonner Raum und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich eine Immobilie gefunden gehabt und über so einen Makler. Oh, und es war total fantastisch, so in so einem Hinterhaus, ein eigenes kleines Haus im Hinterhaus, also so zweite Reihe. Und dann dachte ich so, ah, wie genial ist das, dass das so ein kleines abgeschlossenes Haus ist. Dann kann man das auch natürlich, was so Dämmmaßnahmen angeht, kann man das so richtig schön alles machen. Und das war auch gerade in so einem Viertel, was so ein bisschen so als kreatives Musikerviertel in Bonn so ein bisschen beschrieben wird. Und dann dachte ich, echt klasse. Und dann bin ich danach, als ich das dann angemietet habe, dann zum Bauamt. Und ich weiß nicht, ob viele Gründer das wissen, dass man, wenn man eine Gewerbeimmobilie hat und dann eine andere Nutzung betreibt als die vorherige, also man, zum Beispiel, es war vorher ein Büro, und als Büro angemeldet beim Bauamt und du willst jetzt eine Musikschule draus machen, dann muss man eine sogenannte Nutzungsänderung beantragen beim Bauamt. Ja, ganz wichtig, weil ohne Nutzungsänderung tatsächlich kann so ein Bauamt tatsächlich auch mal so einen Laden dicht machen. Also das wusste ich ja damals alles, bin dahin und da hat mir das Bauamt erstmal erklärt so, das ist ein Problem. Und das Problem war schon, dass der Makler das falsch ausgeschrieben hatte, dass das früher gar kein Büro war, sondern die haben mir gesagt, ey, das ist das letzte Mal, keine Ahnung was, 1918, 1930, ich weiß nicht mehr genau, als Hinterhofswerkstatt mal angemeldet worden. Wenn Sie da jetzt eine Musikschule draus machen wollen, mit Fluchtweg, mit dies und das, da muss eine teure 30.000, 35.000 teure Brandmeldeanlage und so weiter, weil die Feuerwehr und dann hinter, und dann haben die mir klar gemacht, ganz ehrlich, das ist schwierig. Und dann dachte ich so, what the fuck? Bin ich zum Glück wieder rausgekommen, einigermaßen, weil ich die natürlich dann den Makler und den Eigentümer, die natürlich hier total dicke waren, bin ich da rausgekommen. Maklergebühren waren gleich weg, 3.000 bis 5.000 Euro. Ne? Schön Gründer, KfW-Kredit bestellt, dachte so, geil, geht's los. Ne? Geil, schöne Immobilie gefunden, gleich auf die Fresse gefallen. Und direkt mal 5.000, 6.000 Euro verbrannt mit der Nummer. Ich bin zwar aus dem Mietvertrag rausbekommen, aber dann hatte ich schon 1-2 Monate bezahlt und habe den Makler bezahlt. Wie gesagt, weiß nicht, 5.000, 6.000 Euro waren schon futsch. Und ich hatte natürlich keine Immobilie, wo ich loslegen wollte. Und die Erfahrung daraus ist auf jeden Fall dann entstanden. Das schon mal als ein ganz wichtiger Tipp. Sowas wie ein Bauamt, die sind ja auch ein bisschen so, haben ja auch viele Angst vor so Bauamt und so weiter. Die sind immer dann gemein, wenn man sie halt umgeht. Und gerade so ein Bauamt wird halt auch, dann wird halt nicht die Nutzungsänderung gemacht und dann wird halt gleich losgelegt mit dem neuen Business. Und viele wissen es ja auch gar nicht, dass man dann so eine Nutzungsänderung beantragen muss. Und dann ist halt ganz wichtig, ne, Fluchtweg, dies und das, muss halt alles passen, ne, Brandschutzordnung und so weiter und so fort. Da sind auch gemeine Sachen dabei, die man auch nicht so ganz nachvollziehen kann. Aber insgesamt ist es halt so, du musst halt aktuelle Gesetze und Vorgaben letztendlich erfüllen. Und wenn du es halt machst und umgehst die, ja, oder auch früher aus dem Ort, wo ich kam, hatte irgendwer so einen geilen Wintergarten gebaut, ohne vorher das mit dem Bauamt zu klären. Und dann sagt nachher das Bauamt, komm dahinter. Und dann sagen die natürlich, nee, hätten wir nie so genehmigt, musst du halt irgendwie wieder abbauen. Und dann ist der Streit da und dann ist das Bauamt immer das Böse. Und dafür will ich kämpfen. Die sind gar nicht so böse, wenn man sie im Vorfeld mit ins Boot nimmt. Das Bauamt, ich habe dann gesagt, okay, dann haben die mir auch gesagt, wenn die nächste Immobilie haben, kommen Sie gerne hierher, wir gucken uns das gemeinsam an. Das heißt, das ist auch das, was ich jedem Gründer mittlerweile empfehle, der eine Gewerbeimmobilie letztendlich in Anspruch nehmen möchte. Geh zum Bauamt vorher, ruf an und sag, was du vorhast und ob das da möglich ist oder ob es Probleme gibt. Und da haben plötzlich alle positive Erfahrungen mit. Und das Bauamt freut sich, wenn die Leute so mit denen umgehen. Weil die haben ja auch keinen Bock drauf, im Nachhinein immer mit dem Hammer irgendwo drauf zu hauen. Ist doch klar. Aber es gibt nun mal Gesetze und Bestimmungen und die müssen irgendwo natürlich nochmal irgendwo eingehalten werden. So, ne? Und wie toll die sind, die Bestimmungen in Deutschland, oder die, da kann man ja drüber diskutieren, aber immerhin gibt es welche. So, und das ist zum Beispiel mal eine wichtige Erfahrung oder ein wichtiger Tipp. Behörden mit ins Boot nehmen, vor allem sowas wie das Bauamt. Ne, willst du ein Yoga-Studio irgendwo einrichten? Ja, guck mal, wie viele Parkplätze brauche ich? Was wollt ihr da irgendwie? Ist das möglich grundsätzlich? War das vorher? Erkundigt euch einfach mal. Da kann man so viele Probleme mit im Vorfeld lösen. Und die Leute freuen sich und helfen wirklich. Die helfen wirklich. Also ich habe selten erlebt, dass es Leute gibt beim Bauamt, die dann so scheiße sind, dass sie wirklich blockieren. Habe ich auch schon mal erlebt. Aber im Grunde genommen sind das schon wirklich nette ja, Menschen, die eigentlich nur eins wollen, ja, vorher ein bisschen mit in die Planung, mit ins Boot geholt werden, anstatt dass sie nachher kommen müssen und meckern müssen und mit dem Hammer draufhauen müssen. Ne? Und dann sagen immer alle, das sind die Bösen so. Nee, die sind gar nicht so böse, ne? Wenn man es halt richtig macht.
Ja, das ist auch ein geiles Mindset-Thema, finde ich, um Ängste wirklich gezielt abbauen zu können. Wir haben ja schon häufiger über Mindset geredet und Glaubenssatzarbeit hier auf dem Podcast und so. Und wenn man natürlich den Glaubenssatz hat, dass die Behörden alle gegen einen sind, dann ist das natürlich ein Glaubenssatz, der Angst kreiert und Respekt kreiert, der vielleicht nicht, also ungesunden Respekt in dem Sinne. Wenn man aber wirklich das dreht und anfängt zu glauben, dass die Behörden einem helfen wollen, dass die einen ja auch als gewissenhaften Gründer schützen wollen und als gewissenhaften Steuerzahler schützen wollen. Und das tun sie eben, indem sie die Leute finden, die das System eben für sich ausnutzen wollen. Dann ist das schon mal eine ganz andere Art und Weise, auf die Leute zuzugehen, und dann ist man da viel offener und viel weniger ängstlich, und die Erfahrung habe ich tatsächlich auch gemacht. Also kurz bevor ich, beziehungsweise ich habe meine Selbstständigkeit beendet, und dann kam eine Steuervorauszahlungsbescheid vom Finanzamt, und ich natürlich, okay, noch keinen neuen Job, dachte, okay, scheiße, jetzt muss ich hier die Steuer vorauszahlen, aber ich habe da meine Selbstständigkeit beendet, ich wusste einfach nicht, was soll ich jetzt tun, soll ich die Steuern zahlen, ja oder nicht, da habe ich einfach dort angerufen und gefragt, und einfach, ich war halt komplett dumm, ich wusste nicht, wie das geht, und hab gefragt, und die Leute helfen einem sofort, sind so nett und haben sofort gesagt, ey, nee, machen Sie sich gar keine Gedanken, das müssen Sie natürlich nicht bezahlen, alles gut, ja, wenn Sie nicht mehr selbstständig sind, dann vermerken wir das hier bei uns, ja, das ist alles gar kein Problem, machen Sie sich überhaupt keine Sorgen. Das heißt, die Behörden reagieren nicht allergisch, wenn du nichts weißt oder wenn du unwissend bist oder so, im Gegenteil, dann helfen dir die Leute, sondern die gehen dann, wie du gesagt hast, werden die allergisch, wenn du aktiv versuchst, sie zu umgehen.
Genau. Also halt mal fest, das erste wichtige Learning und auch einer der, ich würde sagen mal, was den Behörden gegenüber angeht, eins der wichtigsten Tipps für die Umsetzung und wirklich daran zu gehen, ist: Angst haben darf man oder Respekt haben, aber du darfst dich nicht vergraben und die Dinge nicht angehen, liegen lassen, und daraus resultieren dann später die Probleme, und dann, wie gesagt, sind die alle immer die Bösen. Das ist halt einfach der falsche Weg. Und natürlich kriegt man dann, wenn man dann aktiv, wie du sagst, Dinge dann nicht erledigt oder auch vielleicht eine Aufforderung nachkommt oder wie auch immer, oder natürlich gibt es dann irgendwann ein Problem und natürlich kriegst du dann einen auf den Deckel. Wie gesagt, es gibt halt Steuergesetze, und wenn du das halt dann, wie gesagt, hätte ich dann die Befreiung nicht gehabt oder so, weiß ich nicht, hätte ich wahrscheinlich irgendwie eine Aufforderung kommen, das nachzu, oder ich weiß nicht genau, aber auf die Behörden zugehen im Vorfeld mit ein bisschen Angst und Respekt. Aber ich habe so viel Gründer schon gesagt, ruf beim Finanzamt an und frag, weil letztendlich müssen die es entscheiden. Genau bei der Frage zum Beispiel, bin ich gewerblich oder freiberuflich? Die Frage ist heutzutage nämlich gar nicht mehr so einfach zu beantworten. Klar, wenn du jetzt Arzt, Heilpraktiker und Co. bist, ist das schon etwas einfacher. Aber auch da, Heilpraktiker, die sich vielleicht ein Online-Shop-Business aufbauen, ja, da geht's auch schon wieder in Gewerbe, ne? Wenn sie dann plötzlich dann irgendwie wieder Produkte und Vitamine verkaufen über einen Online-Shop oder was hatte ich immer. Also das ist heute so vielschichtig, ob jemand freiberuflich oder gewerblich ist. Es kommt nämlich nicht nur auf die Art der Tätigkeit an und auf die vorherige Ausbildung, sondern es kommt auch darauf an, was ist dein Produkt, ne? Also ich zum Beispiel früher Unternehmensberater mit einer Diplom-Kaufmann-Ausbildung ist akzeptiert, dass ich als Unternehmensberater, also Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und so, dass ich freiberuflich tätig war. War ich auch lange Zeit, bevor ich ja in die GmbH gegangen bin, als freiberuflicher Unternehmensberater, also Gründungscoach, aber das kennt das Finanzamt nicht. Und wenn du dann anfängst, ein Online-Business aufzubauen und du vertickerst dann irgendwann auch Online-Kurse, ja, also so Kurssystem, dann fängt das Finanzamt schon zu zucken und sagt, naja, das sind aber Produkte, ne? So. Also Fazit, es ist heutzutage gar nicht mehr so eindeutig, immer in jedem Fall zu sagen, es ist ganz einfach freiberuflich, ganz einfach gewerblich. Ja klar, also umgekehrt, wenn du einen Shop hast und Produkte verkaufst, ist es gewerblich, doch, das ist einfach. Aber gerade bei diesem Thema, wenn man freiberuflich sein will. So, und selbst Steuerberater kenne ich heutzutage, die sich dann nicht mehr hundertprozentig aus dem Fenster lehnen und sagen in der Beratung, das ist so und so, sondern da ist einfach die beste Vorgehensweise, ja, das Finanzamt halt zu fragen. Und das kann ein Steuerberater auch. Ich kenne viele Steuerberater, die mittlerweile sagen, okay, dann schreiben wir dem Finanzamt mal genau auf, was du machst. Ich habe ja die Connections zum Finanzamt. Das ist übrigens auch wirklich noch ein wichtiger Tipp. Wenn man sich selbstständig macht, bin ich persönlich immer dafür, sich mal zumindest mal erst beraten zu lassen und die Gründung mit Hilfe eines Steuerberaters mal aufsetzen zu lassen und auch alles beim Finanzamt mit anzumelden. Kostet zwar erstmal vielleicht ein bisschen Geld und dann kann man ja immer noch gucken, wie viel man selber macht nachher bei den alltäglichen Steueraufgaben, aber dann auch so einmal ein Jahresabschluss und so weiter, weil der hat dann schon, also das ist schon mal eine wichtige Sache, um auch Ängste später für Prüfungen abzubauen, ist für mich auch einen Steuerberater mit ins Boot zu holen. Ja.
Ja.
Und nicht alles selber zu machen. Also muss sich keiner wundern, wenn du es alles selber machst und dann kommt die Betriebsprüfung, dass man höher Schiss hat, irgendwie in den Knast zu gehen, ne? oder irgendwie verhaftet zu werden. Wenn du einen Steuerberater mit im Boot hast, der ja auch rechtlich für bestimmte Themen haftet, wenn er einen Jahresabschluss macht. Und er hat ja auch bestimmte Verpflichtungen, dich aufzuklären und so weiter und so weiter. Ich habe auch keinen Bock, wenn ich heutzutage eine Betriebsprüfung habe, dass ich die mache, sondern das geht alles über einen Steuerberater. Ich habe mit einer Betriebsprüfung heutzutage im Grunde genommen nichts mehr zu tun, außer es kommt irgendwie eine Frage auf nochmal und ich muss da irgendwas beantworten oder vielleicht nochmal eine Unterlage raussuchen. Ansonsten kriege ich eine Information, dass eine Betriebsprüfung stattfindet. Der Steuerberater bereitet das alles vor. Und dann kriege ich irgendwann die Info, Prüfung ist gelaufen und dann kriege ich irgendwann mal die Info, war alles gut, ein paar Kleinigkeiten mussten jetzt nochmal korrigiert werden, fertig. Ne? So, wenn du das selber machst, ja danke, dann hast du mit dem Betriebsprüfer zu tun und musst den bedienen und Co. und hast es nicht gesehen. Ja, also da muss man sich nicht wundern, dass man da natürlich nochmal viel mehr Ängste hat, ob man alles richtig gemacht hat. Also nochmal auch ein Tipp, wenn man sich selbstständig macht, echt gerade am Anfang, wie gesagt, man kann ja auch vieles selber machen und dann aber Jahresabschluss vielleicht nochmal überlegen, ob man da ein bisschen Geld investiert. Und ich habe schon so viele Gründer gesagt, dann ruf beim Finanzamt an und sag hier, du, man kann sich da durchfragen, weil so ein Finanzamt ist so aufgebaut, das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich nach Land und Kommune, aber im Grunde genommen ist es so, nach Postleitzahlen, Region und Namen gibt es bestimmte Ansprechpartner und dann kann man sich durchfragen. Ja, ich mache mich gerade selbstständig, ich wohne hier, da und da, die fragen ja dann auch und dann kannst du relativ einfach, wenn du nicht eine allgemeine Auskunft hast, dich auch unter Umständen dann direkt zu deinem persönlichen späteren Ansprechpartner durchfragen. Und genau wie du sagtest, die sind total nett, ja. Oder wie gesagt, über einen Steuerberater sagen, genau auflisten, was man macht, und dann kriegt man eine Info zurück, ja, gewerblich, freiberuflich. Und zack, hast du das Problem im Vorfeld gelöst. Und die Finanzämter sind total nett und helfen dabei.
Ja, hätte genau ich das richtig. Zum Beispiel vorher gewusst, dass man an allen Ecken und Enden so viel Hilfe bekommt, das hat man vorher irgendwie nicht im Kopf. Man sieht nur, okay, scheiße, ich muss das alles machen und da. Aber man sieht noch nicht, wie viel Hilfe man eigentlich hat. Das sind so Sachen, wie, die ich gar nicht im Kopf hatte, wie zum Beispiel ein Bankberater. Das war bei mir ein ziemlich krasser Faktor. Ich sag jetzt nicht, bei welcher Bank ich war und so weiter, weil ich will keine Werbung machen oder so. Aber das war krass für mich zu realisieren. Okay, da ist eine Bank offensichtlich interessiert an dir als Gründer, weil die natürlich ein Interesse daran haben, dein Unternehmenskonto zu führen, weil da natürlich normalerweise viel höhere Geldbeträge unterwegs sind als auf so privaten Konten. Ne? Dementsprechend ja. Haben die ein Interesse, dich zu fördern, als Gründer. Und das war für mich so ein Eye-Opener damals, dass ich dachte, okay, was mein Bankberater kann mir jetzt plötzlich erklären, was ich alles machen muss, wo ich drauf aufpassen muss und so. Und das ist einfach eine krasse Hilfe gewesen bei mir, ne?
Da muss ich aber zumindest mal ergänzen, zumindest eine Hausbank, ne? Also eine klassische Hausbank.
Genau.
Ne? Mit Filialstruktur. Genau. Also wir reden jetzt nicht über die supergeile
C24 hier.
Online-Bank, die du nur als App auf deinem Handy hast und mit null Support. Also die kümmern sich einen Scheiß, ne? Aber eine Hausbank mit entsprechenden Geschäftskundenberatern habe ich ja auch. Das ist ja auch das, was ich immer wieder sage. Ja, also ich finde Online-Banken, diese ganzen Apps und so, finde ich auch total geil. Ich nutze da auch einiges. Aber ich habe immer noch eine klassische Hausbank, wo die Basis stattfindet. Ja, wo am Ende dann doch die Unternehmenskohle irgendwie sicher irgendwie ist, wo ich einen Ansprechpartner habe, wenn mal irgendwas passiert, und ich bin bei einem Ansprechpartner jetzt schon, ich weiß nicht, über 10 Jahre, und das ist eine Geschäftsbeziehung, die ist einfach genial, das kann ich auch jedem wirklich nur raten. Und ich habe Leute beraten, Selbstständige in meiner Laufzeit, die fast ihre Selbstständigkeit und aufgeben mussten und fast Hartz-IV-Empfänger geworden sind, wirklich, und in Insolvenz gehen mussten, oder sagen wir mal Insolvenz gehen mussten, weil sie bei einer fucking Online-Bank waren und die sich im Problemfall einfach null drum gekümmert haben, kein Interesse hatten, kurzfristige Fristen gesetzt haben und wenn nicht, dann kriegst du halt einen Schufa-Eintrag, dann kannst du dich als Selbstständiger sowieso, kannst du nie wieder Kohle irgendwo und keine Ahnung was, ja. Und das ist halt krass und das habe ich halt erlebt in meiner Karriere, wenn du da einen Ansprechpartner hast, mit dem eine gute Geschäftsbeziehung hast und du genießt Bankvertrauen, das ist das ganz wichtig, was ich auch immer meinen Kunden sage, Bankvertrauen, ja. Ich habe damals Bankvertrauen genossen, immer bei meiner Hausbank und in der Musikschule gab es mal so ein, zwei, drei Fälle, wo ich mal so, hallo, ne? Zum Beispiel als SEPA eingeführt wurde, war am Anfang das so, das brauchte 7 Arbeitstage. Heutzutage denken wir darüber nicht mehr nach. Ganz ehrlich, ich hatte ja meine Lastschrifteinzüge von 250 Schülern damals oder so und ich war es immer gewohnt, am ersten auf den Knopf zu drücken, dann war die Kohle auf meinem Konto. Dann gab diese SEPA-Lastschriftverfahren und hat das am Anfang, war das so, 7 Bankarbeitstage vorher musste man jetzt auf den Knopf drücken, damit am ersten die Kohle. Dann musste, war Feiertag, Wochenende, also wann muss, so, habe ich regelmäßig ab und zu verpennt. Am ersten müssen aber auch die Leute bezahlt werden, die Lehrer bezahlt werden, Miete, alles, keine Ahnung, was hast du ja einen richtigen Apparat. Und dann habe ich irgendwann mal so, und dann so, ja, haben sie vergessen, auf den Knopf zu drücken, so, ja, und dann hieß es halt, kein Problem, Herr Probst. Dann wurde mir für 3 Tage ein Überziehungsrahmen zur Verfügung gestellt. Ich konnte alles bezahlen. Es gab keine Rücklassschriften und so weiter. Und das ganze Business lief normal weiter. Er wusste, mein Business läuft. Er hatte alle Zahlen. Ich habe dann immer mit allen Abschlüssen alles, ne, immer gefüttert. Und er wusste auch, wenn ich was gesagt habe, dass das dann auch immer eingetreten ist. Ich habe den nie enttäuscht, ja, in solchen Sachen. Und dann hat er 3 Tage später, war das alles wieder ausgeglichen, weil er wusste ja, die SEPA-Lastschriftseinzüge kommen ja dann 2-3 Tage später und dann war das Thema erledigt. Wenn du dann in dem Fall bei so einer fucking Online-Bank bist, dann bist du halt angeschissen, da passiert gar nichts. Dann hast du alle Rücklassschriften, kannst deine Mitarbeiter nicht bezahlen und dann hast du das ganze Drama, ey, was das alleine an Arbeit kostet, das alles wieder aufzuräumen, was du alles an Post kriegst durch die SEPA-Lastschrift, ne? Also gar nicht auszumalen. Und das ist einfach mal so ein kleiner Vorteil, weil du bei so einer fucking coolen Hausbank bist, mit einem coolen Geschäftsberater, wo du einfach Bankvertrauen genießt und gut im Geschäft Beziehung hast. Bumm, fertig. So einfach kann es sein. Ein Anruf hat mich das gekostet. Einen kleinen Anruf, 5 Minuten. Und das ist halt einfach genau der Unterschied. Also ihr merkt schon, ich glaube, ein ganz wichtiger Tipp ist, ey, Respekt zu haben, man muss aber auf die Leute zugehen. Gerade Bauämter, Finanzamt und die Gründer, die ich gesagt habe, ruft da an und die echt Schiss hatten und Respekt hatten, haben danach gesagt, oh geil, das war ja so ein nettes Gespräch, ey, das war ja cool. Und die waren dann völlig euphorisiert, wie euphorisch, die waren dann völlig euphorisch, wie nett das im Prinzip einfach war und wie einfach das im Grunde genommen einfach auch dann war. Wie gesagt, hast auch mal einen Deppen dabei, ja klar, mein Gott. Aber im Grunde genommen ist das schon so grundsätzlich. Also, wie gesagt, erster, wichtigster Tipp, geht auf die Leute zu, geht auf die Behörden zu, gerade Bauamt, Finanzamt und solche Themen, geht sie vorher an, fragt nach, wie sieht es aus? Ich möchte nichts falsch machen. Bin ich jetzt hier gewerblich, freiberuflich? Ich kann es nicht sagen. Und oder mit dem Steuerberater zusammen und lass das Finanzamt entscheiden und schon habt ihr solche Dinge geklärt. Weil wie gesagt, 5 Jahre später kommt eine Betriebsprüfung, du denkst, du bist freiberuflich, dann sagt der, du bist aber gewerblich und schon kriegst du wieder rückwirkend, ne? Dann geht die Scheiße schon wieder los, ne? Musst du dann wieder rückwirkend irgendwie, dann wirst du als Gewerbe angesehen, dann musst du vielleicht nachträglich Gewerbesteuer und so weiter und so weiter. Im Vorfeld Dinge klären mit Behörden und die Behörden freuen sich auch darüber, dass Leute sowas machen.
Ja,
geiler Tipp. Damit sie nicht Arschlöcher werden müssen. Damit sie halt nicht Arschlöcher werden müssen. Ne? Also von daher breche ich hier mal eine Lanze für die Behörden, die wirklich gar nicht so, außer vielleicht in Einzelfällen, wirklich ehrlich gesagt ziemlich netter Mitarbeiter haben und auch wirklich hilfsbereit. Und da hast du ja auch die gleiche Erfahrung gemacht.
Ja. Genau. Also ich hätte auf jeden Fall noch einen Tipp, der sich auf Organisationen bezieht. Ich hatte es ja schon angesprochen, ne? Also erstmal alles an einem Ort zu haben. Aber was für mich ein Riesenfaktor war, was mich auch in den ersten Monaten meiner Selbstständigkeit super geplagt hat, war, so permanent Angst zu haben, Fristen zu verpassen und dann daraus irgendwie finanzielle Strafen zu bekommen. Auch weil ich da schon so gebrandmarkt war, weil jeder, der mal studiert hat, der weiß auch, da gibt's halt Fristen, bis wann du halt deine Seminare angemeldet haben musst und deine Prüfungen angemeldet haben musst. Und wenn du die Frist versäumst, dann machst du halt ein Semester nix und verlierst einfach Lebenszeit und so Sachen. Und das habe ich so ein bisschen mitgenommen in die Selbstständigkeit und mir dann aber wirklich eiskalt eine Sache angewöhnt, dass wenn immer irgendein Schreiben kommt, egal was, oder irgendein Brief, irgendeine E-Mail, das Erste, was ich gemacht habe, ist zu scannen und mir die fettgedruckten Sachen anzugucken, weil das meistens irgendwelche Daten und Fristen waren, die wichtig sind, und die sofort unmittelbar in meinen Kalender einzutragen und den Kalender natürlich so zu gestalten, dass er tatsächlich auch, ich habe dann so einen Fristenkalender angelegt und dort eben die Einstellung gemacht, dass schon Tage vorher mich der Kalender täglich dran erinnert, dass die Frist näher kommt. Ja. Und das hat mir so krass geholfen, weil das so eine obskure Angst ist, Fristen, die man nicht kennt, zu verpassen. Wenn die aber alle an einem Ort im Kalender sind und du noch ein System aufgebaut hast, dass du dauernd dran erinnert wirst, dann gewinnst du so eine innere Ruhe, weil du einfach merkst, ja, okay, die Maschine, die hat das für dich, auch mentale Ressourcen, die du einfach auslagern kannst an den Kalender, an den digitalen Kalender, dann hast du es nicht mehr im Kopf und hast dementsprechend auch keine Angst mehr davor, ne?
Genau. Also das ist wirklich ein super geiler Tipp, dass man auch lernt, Fristen kennenzulernen von Ämtern. Jetzt sind wir zum Beispiel auch als GmbH mit unseren entsprechenden Umsätzen zur verpflichtet, zum Beispiel monatlich auch Umsatzsteuervoranmeldung zu machen. Oder auch, wir haben ja auch Löhne und so eine Lohnsteuergeschichte, beziehungsweise die Löhne und das ganze Prozedere muss auch beim Amt dann entsprechend angemeldet werden. Wir haben einen Steuerberater und wir haben genau Abläufe, wann wir zum Beispiel auch, wir haben zum Beispiel einen Dienstleister, der uns hilft bei der vorbereiteten Buchhaltung, und da haben wir genaue Abläufe, die schicken uns bis dann und dann, schicken die uns die Liste noch von fehlenden Belegen, die wir dann noch irgendwie raussuchen müssen, die müssen wir genau bis zu dem und dem Datum spätestens dann geliefert haben, dann wird das bearbeitet, dann geht das an unseren Steuerberater, und weil auch die Lohnbuchhaltung, wie gesagt, muss bis dann und dann beim Finanzamt gemeldet werden, so wissen wir auch da, bis da und dahin müssen wir die Lohnbuchhaltung, alle Daten, Krankheit, verschiedene Sachen noch eingetragen haben. Und diese Fristen überhaupt zu kennen, ist auch was ganz Wichtiges, um einfach keinen Stress mit Behörden zu haben. Ja? Und das sich in so einen Kalender einzutragen, also A von Briefen, wenn die irgendwas wollen, und auch bitte Fristen halt wirklich nicht, also einhalten, ganz wichtig, auch mit Behörden Fristen einhalten, das, sonst gibt es auch halt Ärger. Ne? Ganz wichtiger Tipp, um weniger Stress mit Behörden zu haben, einfach fucking Fristen einhalten. Und dann diese laufenden Themen, wie gesagt, das Finanzamt braucht bis dann und dann halt entsprechend die Umsatzsteuervoranmeldung. Das muss man sich einfach in seinen Arbeitsalltag einplanen, dass man halt weiß, ich mache immer, also ich weiß, in der ersten Woche des neuen Monats mache ich halt meine Buchhaltungsthemen und dies und das und jenes. Und dass man dann auch in so einen strukturellen Flow kommt und nicht immer so, ach scheiße, jetzt habe ich es wieder verpasst und dies und das und jenes. Und ne? Also das ist ganz wichtiger Tipp, Fristen von Schreiben einzuhalten und so laufende Fristen. Sich da auch echt dran gewöhnen, das einfach routinemäßig wirklich einzuhalten und zu machen. Ganz wichtiger Tipp. Ein dritter Tipp ist, um auch weniger Stress mit Behörden zu haben, ist das, was halt wir auch machen und unseren Kunden ja auch mitgeben, Checklisten. Ne? Also, dass man im Vorfeld einfach auch weiß, also wir geben halt einfach auch eine Checkliste raus, was zu tun ist. Also da challengen wir auch ein bisschen so unsere Kunden auch mit Themen halt, ne, überprüfen, bin ich eigentlich freiberuflich gewerblich, um das schon mal so vorab zu prüfen. Und dann aber auch Checklisten, was ist eigentlich wichtig? Auch häufig vergessen so ein Thema wie Rentenversicherungspflicht oder so, ne? Ja. Gibt's ja auch Fristen, ne? Man muss spätestens nach 3 Monaten nach Aufnahme der Tätigkeit sich mal bei der Rentenversicherung für rentenversicherungspflichtige Tätigkeiten, ja. Es gibt tatsächlich auch als Selbstständiger, das wissen ja auch viele nicht, als Selbstständiger gibt es Berufe und Branchen und Tätigkeiten, da ist man auch rentenversicherungspflichtig. Rentenversicherungspflichtige Selbstständigkeit gibt es. Ja, zum Beispiel, ich sage jetzt mal, derjenige, der Nachhilfe oder so anbietet, oder ne, der Gitarrenlehrer oder so, der Private. Das sind Leute, die gelten bei der Rentenversicherung als Lehrer. Das sind rentenversicherungspflichtige Tätigkeiten. Und da gibt es Fristen auch, bis wann man sich da zu melden hat. Ja, sonst kriegt man da auch wieder einen auf den Sack. Sind wir wieder bei Fristen. Ne? Und um Fristen natürlich nicht zu verpennen, bedarf es vielleicht einfach auch einer Checkliste zu wissen, naja, welche Behörden gibt es eigentlich und bei wo muss ich mich wie, wenn, in welchem Fall halt kümmern. Und das geben wir dann zum Beispiel einfach unseren Kunden in unserer Community halt einfach raus. Einfach eine Checkliste, damit die wissen, ah, und das beruhigt natürlich auch, ne? Die kriegen von jemandem, der schon ein bisschen Ahnung hat, kriegen sie einfach mal eine Checkliste und damit, darauf können sie sich ausruhen. Wenn sie die abarbeiten, dann verpassen sie auch im Großen und Ganzen halt dann nicht was Wichtiges, wie zum Beispiel Rentenversicherung. Und Rentenversicherung ist fies. Da gibt es auch wieder einen auf den Sack, ne?
Rentenversicherung kann, glaube ich,
bis vier Jahre rückwirkend den vollen Beitrag zurückfordern. Ja. So, wo ist mein Taschenrechner hier? Ich weiß nicht, die haben das jetzt letztens nochmal erhöht. Ich weiß nicht genau, was der aktuelle Satz ist. Kriegen wir dann irgendwie gerade noch raus. Der war mal lange Zeit bei 500 irgendwas Euro. Ich glaube, der ist sogar erhöht worden. Keine Ahnung, wir rechnen mal mit 585 Euro jetzt einfach mal. Wie gesagt, der kann ein bisschen höher oder sein, als einfach mal so. Mal 12, mal 4 Jahre. Sind mal roundabout 30.000 Euro, die mal so eine Rentenversicherung einfach mal zurückfordern kann. Ich glaube, wie gesagt, der volle Beitrag ist, glaube ich, schon... Ich glaube, der liegt jetzt schon ein bisschen höher und ich meine Erinnerung zu haben, das sind, glaube ich, schon über 30.000 Euro in der Gesamtsumme, die habe ich nämlich im Kopf, die Rentenversicherung einfach mal zurückfordern kann als volle Beiträge. Und das machen die auch. Und die scheißen darauf, wenn du die Kohle nicht hast.
Ich kenne zwei Fälle von Selbstständigen, wo genau das passiert ist. Die Leute hatten leider keine Checkliste wie bei uns in der Community, die haben sich mit dem Thema einfach nicht auseinandergesetzt. Und dann nach 2-3 Jahren kam die Deutsche Rentenversicherung und hat gesagt, ja, jetzt bitte mal Beiträge zurückzahlen der letzten 2-3 Jahre. Und dann sind beide gescheitert. Also beide mussten ihre Selbstständigkeit einfach beenden und Insolvenz anmelden, weil sie das nicht bezahlen konnten.
Genau. Und das ist dann wieder das Thema. Dann ist die Behörde wieder der Böse, aber es ist eigentlich nur ein Verpennen und Unwissenheit in dem Moment. Und das hat dann natürlich wirklich gravierende existenzielle Auswirkungen. Da muss man tatsächlich sagen, bei sowas, gerade bei einer Rentenversicherung, auch bei Steuern. Bei Steuern kann man tatsächlich noch, weiß nicht, wie das bei der Rentenversicherung ist, da kenne ich mich zu wenig aus, was jetzt ist, ob man sowas stunden kann oder so. Also bei Finanzamt ist es schon so, dass man aufs Finanzamt zugehen kann und fragen kann, kann man das irgendwie Stunden, ne, Beiträge und offene Rechnungen. Also da gibt es Möglichkeiten beim Finanzamt, das dann auch, was ich monatlich, quartalsweise oder so, dann teilweise auch zu stunden, bevor man dann direkt drauf geht. Bei der Rentenversicherung weiß ich nicht, ob das möglich ist, ne? Aber alles, was, sag ich mal, so Sozialversicherungsbeiträge, insgesamt halt Steuern und sowas wie Rentenversicherungsbeiträge, ja, das muss man einfach, ganz ehrlich, das ist eine Hausaufgabe, wenn man gründet, solche Themen einfach auf dem Schirm zu haben. Und wenn nicht, na gut, dann muss man sich halt irgendwie wen suchen, der einem dabei ein bisschen hilft, damit das halt nicht passiert. Ja. Weil das haut manche echt wirklich um und dann ist es vorbei. Ja? Genau. Ja. Und es ist so einfach am Ende. Checklisten, ein bisschen gucken, ist man überhaupt rentenversicherungspflichtig? Nicht, ja, nein. Wie geht man da vor? Ich war auch immer direkt da muss ich mal einhaken, das ist die einzige Behörde, bitte zuhören, ist die einzige Behörde, wo ich davor warne, da anzurufen und zu fragen, weil dann bist du gleich ein Fall. Dann hast du eine Aktennummer und dann musst du aufpassen. Also bei der Rentenversicherung, da bitte aufpassen. Erstmal anderweitig klären, in Grenzfällen haben wir auch einen coolen Anwalt, den wir da mal empfehlen, der sich sehr gut mit der Rentenversicherung auskennt, der berät, kostet zwar mal 300 Euro so eine Stunde Telefonberatung, aber die sind gut investiert, um voreilig zur Rentenversicherung zu rennen, und dann schicken die nämlich irgendwelche Formulare, die man ausfüllen soll, die sind richtig doof, die Formulare, ich habe die selber schon gesehen, die sind richtig doof gemacht, weil die Rentenversicherung, die ticken ganz komisch, die haben auch eine ganz eigene Sichtweise, also der Anwalt sagt auch immer so, aufgepasst, wo Rentenversicherung draufsteht, ist Rentenversicherung drin, sagt er immer so. Und da müsst ihr echt aufpassen. Deswegen war nicht, also wenn ihr rentenversicherungspflichtig seid, muss man sich anmelden, Punkt. Aber es gibt halt Grenzfälle und da muss man erstmal anderweitig checken, anstatt man da einfach blind anruft. Und da muss man vielleicht mal tatsächlich mit so einem Anwalt vorher klären, wie man sich da verhält, ist man nicht und so weiter. Weil wenn ihr da anruft und dann gibt es nachher noch ein Formular, und der Anwalt hat auch mal gesagt, die Formulare sind bewusst so gemacht, dass viele damit auf die Nase fallen, weil man will ja, dass sie am Ende eine gesetzliche, also dass sie dann Rentenversicherung zahlen. Und dann füllen viele nämlich diese Blätter so aus, wie sie meinen, die Fragen verstanden zu haben. Und ich kann euch sagen, die sind doof, die Fragen teilweise.
Ja, ich hab die auch
ausgefüllt. Hat doch gar nichts mit meiner Sache zu tun. Und wenn du das einfach nur so ausfüllst, wie du meinst, und die Rentenversicherung das entsprechend interpretiert, bist du am Arsch. Und wenn die sagen, du bist rentenversicherungspflichtig, da kannst du nachher vor Sozialgericht ziehen und keine Ahnung was, und dann bist du da drin. Und es ist teuer, wie gesagt. Und wie gesagt, wenn man rentenversicherungspflichtig ist, ist das Teil des Games und dann muss man das irgendwie zahlen. Als Gründer gibt es auch Möglichkeiten, reduzierte Beiträge oder umsatzabhängig und so weiter, ne? Oder einkünfteabhängig gibt es auch Möglichkeiten. Aber, oh mein Gott, ey, wie viele Nachhilfelehrer und Co. und keine Ahnung was wissen gar nicht, dass sie eigentlich rentenversicherungspflichtig sind. Das kann böse enden.
Ja, definitiv.
Also Checkliste. Dritter wichtiger Punkt. Checkliste, genau zu wissen, welche Behörden fallen eigentlich an. Für welche Bereiche, manche fallen ja dann zum Beispiel gar nicht an. Zum Beispiel, ich sage jetzt mal als Beispiel, Handwerkskammer fällt ja nur da an, dann an, wenn man bestimmte Berufe ausübt, ne, die im Handwerksbereich und Co. und auch Fotografen fallen ja oft runter, wenn sie bestimmte Tätigkeiten machen. Das muss man einfach wissen. Und da, wie gesagt, da helfen wir ein bisschen mit einer Checkliste und dann kann man schon mal ein bisschen vorsortieren, welche Behörden gibt es überhaupt. Und es gibt ja mehr als nur die drei, ne, Bauamt und so weiter, wie gesagt, ne, Rentenversicherung, es gibt die IHK, es gibt die Handwerkskammer und so weiter und so fort. Und dann hat man ja schon mal das auf dem Schirm, was man zumindest mal für sich prüfen muss. Gibt es ja auch schöne Informationsblättlein und so weiter. Und wie gesagt, bei vielen Behörden kann man sich auch erkundigen, vorher anrufen, fragen, die Dinge richtig zu tun. Und wenn man das insgesamt angeht mit Checklisten, bei den wesentlichen Behörden auch vorher die mit ins Boot holen, das alles richtig machen, dann landet man so schnell halt nicht im Knast. Also im Knast, ich sag das jetzt immer so, im Knast kommt man nun so schnell nicht hin, ne? Also kommt man natürlich nicht. Wie gesagt, wie du es ja auch schon gesagt hast, klar, es sei denn, man begeht wirklich Straftaten, ne? Zum Beispiel Insolvenzverschleppung als Geschäftsführer einer GmbH ist eine Straftat, dafür kannst du in den Knast gehen, ne? Natürlich gibt es solche Themen, ne?
Ja. Ich hätte noch einen Tipp und zwar unbedingt, egal wie digital affin du bist, Online-Dienste, Tools und Automationen zu nutzen, was bürokratische Themen angeht. Also gerade Buchhaltung, Rechnungen schreiben und so weiter führt in meinen Augen, würde mich auch interessieren, was du, ich glaube, du tickst da ähnlich, führt in meinen Augen keinen Weg mehr dran vorbei. Einfach, weil es eine Fehlerquelle beseitigt, nämlich sich selbst, gerade wenn es dann wirklich um Umsatzsteuervoranmeldungen und so geht, die man dann wirklich auch automatisiert erstellen kann. Oder eben die automatisierte Rechnungserstellung, keine doppelten Rechnungsnummern und so weiter und so fort. Da helfen einfach so die bekannten Buchhaltungstools, die es da gibt, wie Lexware, LexOffice oder Safdesk sind so die großen Player, gibt aber unzählige weitere coole Buchhaltungstools, die man in meinen Augen unbedingt nutzen muss heutzutage. Gerade auch, ja, um dann mit einem Steuerberater zum Beispiel gut zusammenzuarbeiten und nicht dauernd mit riesen Ordnern und Papierstapeln hin und her rennen zu müssen, ne?
Das ist gut, dass du das sagst. Das hat vor allen Dingen deswegen auch ein Ende. Da werden wir aber nochmal entweder eine extra Podcast-Folge zu machen oder ich werde auf jeden Fall Social Media, YouTube auf jeden Fall auch nochmal demnächst was zu sagen. Das ist ja schon dieses ganze Jahr ein Thema, was aber dann vielleicht viele Gründer noch gar nicht auf dem Schirm haben. Das Spiel ist sowieso nächstes Jahr vorbei mit Excel und PDF und Co. Weil es gibt nämlich ein Gesetz, was verpflichtet, dass jeder Unternehmer dann ab, also es gibt ein paar Ausnahmen, aber das ist jetzt wieder, wie gesagt, es geht jetzt zu in die Tiefe. Grundsätzlich kann man jetzt mal sagen, ab 1.1.2025 gilt, dass Unternehmen zum einen E-Rechnungen, und zwar die bestimmte, wie nennt man das jetzt, so Verschlüsselungsverfahren und so weiter haben, Zertifikatsverfahren. Also das heißt, eine normale PDF-Rechnung fällt da schon außen vor. Und das heißt, man muss PDF-Rechnungen als Unternehmer empfangen können. Und man muss welche erstellen und die seinen Kunden entsprechend auch zuführen, senden. Und das kannst du also gar nicht mehr erfüllen. Also das heißt, also diese Anforderung kannst du gar nicht mehr erfüllen. Und diese Programme, die du genannt hast, LexOffice, Safdesk und Co., die bieten das natürlich an. Das heißt, diese Programme sind gerade dabei, diese ganzen Sachen umzusetzen, E-Rechnungsanforderungen. Das heißt, ab 1.1., wenn du bei so einem Programm deine Rechnung erstellst oder ein bisschen Teil deiner Buchhaltung machst, hast du automatisch diese Pflicht oder dieses Gesetz dann auch erfüllt. Und da kannst du nicht mehr selber in Word deine Rechnung schreiben, ne? Dafür, wie gesagt, also da machen wir aber nochmal extra Content dazu. Entweder in der Podcast-Folge oder YouTube, Social Media, dass ich da nochmal ein paar wichtige Punkte zu sage. Aber du hast völlig recht, die Zeiten sind auf jeden Fall auch vorbei. Muss man einfach auch wissen.
Ja, und dann kann man natürlich auch mega geil KI nutzen. Also das ist so ich denke manchmal, ich würde jetzt eigentlich schon gern nochmal selbstständig sein, nur um das Ganze nochmal mit KI anzugehen, ja, weil das wirklich geil ist. Einfach so, ich habe jetzt mal aus Spaß habe ich mal eine Rechnung hochgeladen, ChatGPT, und einfach mal den Prompt, erklär mir die Rechnung. weil ich ganz viel nicht verstanden habe, warum muss das auf der Rechnung stehen, was muss genau auf der Rechnung stehen, welchen Sinn hat das, dass das auf der Rechnung steht und so. Und dann analysiert halt jetzt ChatGPT mir diese Rechnung und erklärt halt, okay, hier, das ist die Rechnungsnummer, jede Rechnung muss eine eindeutige Rechnungsnummer haben, auf jeder Rechnung muss ein Rechnungsdatum und ein Leistungsdatum draufstehen und ja, so weiter. Und dann sind hier die einzelnen Punkte so aufgeschlüsselt und ich kann genau nachvollziehen, okay, warum muss das jetzt da draufstehen und was passiert, wenn es nicht draufsteht und welchen Zweck hat das auch und wo finde ich diese Informationen, die da draufstehen sollen und so Sachen, wann immer mal was unklar ist, auch bei einem rechtlichen Dokument. Natürlich sollte man sich immer, ne, ganz wichtig, also KI ist jetzt keine Rechtsberatung, nochmal irgendwie absichern, aber es hilft schon mal irgendwie Dinge aufzuklären, die man vielleicht nicht versteht, wenn man einfach mal ein Dokument da hochlädt und sagt, erklär mir das mal.
Ja, ja. Also wie gesagt, am besten ist es tatsächlich, dass man ein Tool nutzt. Diese Tools sind natürlich automatisch rechtskonform, die alle nötigen Informationen auf so einer Rechnung auf jeden Fall beinhalten. Aber du hast schon recht. Also die Seiten, es gibt auch bei LexOffice und so, die haben ja auch so Blogartikel und FAQs, die erklären das auch, was auf so eine Rechnung dann halt drauf muss. Aber du hast völlig recht. Das ist so geil, bei einer KI mal sowas hochzuladen und dann mal zu fragen, damit man überhaupt mal sowas versteht. Ne? Das ist total, total klasse. Ja. Haben wir noch einen Tipp oder sind das die drei wesentlichen Tipps, die wir so auf Lager haben?
Ja, würde ich schon sagen. Also ich habe jetzt nichts mehr dabei.
Das sind auch wirklich die Themen, die, also wir reden ja heute nicht um die einzelnen Behörden und wir gehen jetzt komplett durch, aber ich glaube, wir haben schon so ein paar Behörden ja auch angesprochen, wie man auch mit denen umgeht. Und von daher, wenn du diese drei Tipps, die wir jetzt heute gesagt haben, also unser erster wichtiger Tipp war ja letztendlich auf Behörden, außer auf die Rentenversicherung, auf Behörden zuzugehen, rechtzeitig zuzugehen, um Fragen, Probleme, Anmeldungsfragen und so weiter von vornherein anzugehen, proaktiv zu sein, die Angst abzubauen, dass die alle böse sind. Wir haben genug Beispiele geliefert, die sind nett, die wollen helfen in der Regel, es sei denn, du hast da wirklich so einen, mal so einen dazwischen erwischt, der irgendwie blöd ist, aber das Telefon in die Hand nehmen, Steuerberater und das zusammen irgendwie klären, gerade solche Anmeldungsgeschichten sind super wichtig, das hat man einmal am Anfang ja auch irgendwann mal abgearbeitet, ja, aber das muss man sich einfach mal vornehmen. Und selbst auch die Erfahrung zu machen, dass das halt nicht schlimm ist. Zweiter Tipp war?
Organisation, Fristen und so
genau,
weiter.
Genau. Schlau machen, Fristen auf jeden Fall nicht verpennen, haben wir gesagt. Macht euch da in irgendeiner Form Notizen, lernt laufende Fristen kennen vom Finanzamt und Co., wenn ihr irgendwas abzugeben müsst, wenn ihr was bearbeiten müsst, und müsst das einfach in euren Arbeitsalltag irgendwie integrieren. Und letztendlich der dritte Tipp: Man muss überhaupt klar werden, was es für Behörden überhaupt gibt. Ja, da sagen wir halt, das lösen wir halt mit einer Checkliste, mit einer Übersicht aller Behörden und wie man da letztendlich dann vorgehen muss. Weil damit hat man dann einfach dann eine vollständige Liste, mit der man einfach nichts verpennt. Ja, und das, wenn man da durchgeht und auch weiß, da steht dann da drin, ne, Rentenversicherung 3 Monate, na, bin ich überhaupt, tralala und sowieso. Oder zu wissen, auch als Ansprechpartner bei uns, ey, du hast da was erzählt von so einem Rechtsanwalt und Co., ne, dann geben wir da auch entsprechend dann die Kontakte raus. Solche Dinge mit so einem Expertennetzwerk oder so überhaupt anzugehen und diese Gründungsformalitäten, diesen Dschungel einfach mal so, ne? Ich würde mal sagen, wir haben schon die richtigen Buschmesser so parat, mit denen man sich da so schon durch diesen Dschungel irgendwie ganz gut durchboxen kann, so, ne?
Ja, geiles Bild. Ja, cool.
Durchschlagen kann, durch, ja, keine Ahnung, durchmetzeln kann.
Ja. Aber so fühlt es sich auch manchmal an, aber umgekehrt muss ich auch sagen, das hat auch ein ungeheimes, ne, man redet immer so schlecht über Bürokratie und Behörden und so weiter. Ich habe aber da auch jetzt nochmal vor dieser Episode drüber nachgedacht, wie sich so retrospektiv manches angefühlt hat. Und ich muss schon sagen, manche Sachen sind auch extrem geil, weil durch Behörden bekommt alles natürlich so einen offiziellen Charakter. Und ich weiß noch, als ich das erste Mal so meine Steuernummer hatte oder so, oder da auf dem Papier, was ich von der Behörde bekommen habe, einfach mein Firmenname stand, das hat mich schon stolz gemacht, weil dann wurde dir so offiziell mal bestätigt, hey, wow, schau mal, genau, kannst du hochheben und rumzeigen und sagen, schau mal, ich habe eine Firma und das weiß ich noch, das war mega geil. Und das von Behörden dann auch zu bekommen, diese Zertifikate, das ist einfach auch ein geiles Gefühl. Also es lohnt
genau,
sich.
Man
sich
ist dann offiziell, wenn man dann schon auf dem Blatt Papier denn halt schwarz auf weiß ist ja nicht, ist ja schwarz auf beige, schwarz auf beige dann stehen hat auf dem schönen recycelbaren oder recycelten Papier, dass man halt jetzt ja offiziell ein Unternehmer ist, ne, oder selbstständig ist. Ja, das ist klar. Das ist natürlich auch ein schönes Gefühl, wenn man die Dinge dann auch geschafft hat und es auch funktioniert.
Ja.
Also ihr merkt schon. Gibt kuriose Stories, einiges haben wir selber auch erlebt, aber diese ganze Erfahrung auch aus den vielen Jahren in der Zusammenarbeit mit unseren Gründern, dann jetzt verpackt auch in dieser Folge, wie man da doch ganz gut durchkommt. Also ich hoffe mal, dass wir mit dieser Konfrontations- und Geschichtentherapie jetzt doch dich dazu ermutigt haben, wenn du wirklich Angst hast, das ein bisschen abzubauen und vielleicht jetzt ein Gefühl hast, so ein bisschen, das hat mir jetzt schon einen Fahrplan gegeben oder eine Motivationsspritze verpasst, das Ganze auch anständig anzugehen. Und definitiv mit Respekt und ein bisschen Angst, aber nicht mit der Angst, die einen das Gefühl gibt, wirklich dann, ich muss in den Knast nachher oder ich bin hier ein Verbrecher oder wie auch immer.
Und wie gesagt, wenn du dir das nicht alles selbst raussuchen willst, dann komm gerne zu uns in die Community. Da bekommst du Hilfe einerseits von den anderen, die dort sind, die ja auch ihre Erfahrungen mit Behörden machen, und aber auch natürlich vom Expertenteam und mit natürlich den angesprochenen Checklisten, sodass du da selbst gar nicht mehr recherchieren musst, sondern alles schon parat hast.
Ja, in dem Sinne. Also, ich würde sagen, wir haben in der Folge den Bürokratie-Dschungel erfolgreich, wie gesagt, durchforstet. Ängste abgebaut, mit ein paar Storys konfrontiert und ich wünsche euch auf jeden Fall, was das Thema angeht, gutes Gelingen, gutes Managen, Behördenmanagement und dann hören wir uns in der nächsten Folge.
Jawohl, bis dann. Ciao, ciao.
Tschüss.
Du sitzt auf deinem Stuhl, betrachtest den Berg aus Formularen, jede Zeile füllt sich langsam und die Wut steigt ganz klar. Ein Gründer voller Träume, doch sie stehlt deine Zeit. Mit jedem Stempel ja wächst der Frust und die Dunkelheit. Oh, Finanzamt, wir sagen Schrecken, die Bürokratie, ich will nur verstecken. Doch meine Träume lass ich nicht ersticken. Ich kämpfe weiter, lass mich nicht picken. Scheiß Bürokratie, so. Franken, Murphy, please.